Willkommen zum Dialog mit der Zukunft, dem Podcast des Bildungsconsultings rund um die Themen Berufsorientierung, Bildung und Karriere. Ja, herzlich willkommen. Hier ist wieder die Tanja und heute bei mir im Dialog Herr Magister Pharmazeer Clemens Feldmann und Frau Daniela Wiedauer. Gemeinsam arbeiten die beiden in der Engel Apotheke in Telfs und ich freue mich heute auf ein interessantes Gespräch über die Aufgaben der beiden, so alltägliche Arbeiten, die zu absolvieren sind und bin schon ganz gespannt, was Sie mir darüber erzählen, was sich vielleicht an Aufgaben verändert hat oder was Sie so glauben, wer die Apotheke von morgen aussehen könnte. Ich sage herzlich willkommen und freue mich sehr, dass ihr beide da seid.
Hallo. Hallo, schön, dass wir dabei sein dürfen.
Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit den ersten Fragen an. Und für unsere ZuhörerInnen ist immer natürlich ganz wichtig, wer sind meine Gesprächspartner? Dann darf ich vielleicht mit der Daniela anfangen. Vielleicht magst du kurz sagen, wer du bist und was hast du eigentlich für eine Ausbildung und wie war so Berufsorientierung oder Berufswahl für dich früher?
Also ich bin Daniela Wiedauer. Ich bin seit 1992 da in der Apotheke. Ich habe zwei Kinder und verheiratet. Es ist so, dass ich mit 15 nach einem Lehrberuf gesucht habe. Damals in verschiedenen Betrieben schnuppern war, verschiedene Sachen angeschaut habe. Und eigentlich die Apotheke dann für mich am tollsten war, weil sie so wahnsinnig vielfältig war damals. Also das ist schon, habe das dann als Apothekenhelferin gelernt. Das war damals ein Anlernberuf, der war 3 Jahre gegangen ist. Und das war dann aber 94, ist das dann umgestellt worden, ist dann zum Lehrberuf geworden. Und alle, die das davor schon in der Ausbildung gemacht haben als Anlernberuf, haben dann mit einer Aufschulung das Ganze nachher angleichen können. Und seitdem bin ich dann also so quasi als BK tätig in der Apotheke in Telfs.
Ja, sehr schön. Bist ja schon eine ganze Weile dabei, aber scheint die richtige Wahl gewesen zu sein.
Ja, für mich war es so, wie es ausschaut, weil ich habe eben andere Sachen auch angeschaut und das hat mich dann gleich fasziniert, weil es eben so, gerade die ganzen Laborsachen und sowas, das war dann ganz spannend und ja, und für mich, wie gesagt, ich bin auch seitdem in der Apotheke da, kann auch nicht viele sagen und ja, gefällt mir nach wie vor sehr gut, ist immer noch für mich das Richtige.
Ja, und dein Chef haben wir ja mit dabei heute und ja, Clemens, wie war das so bei dir? Wieso bist du Apotheker geworden? Wie war so deine Berufsorientierung oder wie bist du zu diesem Beruf gekommen?
Ja, ich bin vorher auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium gegangen. Also das Naturwissenschaftliche war immer schon, was mich interessiert hat. Und durch die Ausbildung mit dem Gymnasium war praktisch schon vorgezeichnet, was ich einmal studieren muss. Weil ansonsten ist es relativ schwierig, mit der Matura aus dem Gymnasium was halbwegs Vernünftiges dann im Berufsleben anzufangen. Ich habe lang überlegt und nicht gewusst, was ich machen soll. Ich war immer ein Mensch, der sich eigentlich vorstellen hat können, dass er so gut wie alles studiert. Ich hätte mir vorstellen können, Medizin oder Chemie, Biologie, alles Mögliche. Und dann habe ich mich irgendwann entscheiden müssen. Und Pharmazie ist halt ein Studienzweig, der praktisch alle naturwissenschaftlichen Fachrichtungen irgendwie vereint. Es ist vor überall ein bisschen was dabei. Und deswegen ist dann meine Wahl eben auf das Pharmaziestudium gefallen.
Gute Wahl für dich gewesen oder bereust du es?
Nein, mir hat es immer gut gefallen. Ich habe nachher zuerst kurz in Wien studiert, dann in Innsbruck den Rest des Studiums. Es war sehr familiär, weil waren da pro Jahrgang, würde ich sagen, so 30, 40 Leute, die sie immer wieder gesehen haben, gerade in den Praktika. War mehr wie eine Klasse, wir haben uns alle gut verstanden, wir haben alle das Gleiche gemacht. Das Studium war sicherlich sehr, sehr aufwendig und anspruchsvoll, aber es war ja immer das, was ich mir auch vorgestellt habe, bis zum Schluss immer verschiedene naturwissenschaftliche Zweige abwechslungsreich behandelt. Bin relativ schneller dann fertig geworden in Mindeststudienzeit und dann bin ich in die Apotheke gekommen. Da muss ich sagen, das war eine große Umstellung, weil zuerst ist man ja doch mehr an der Uni unter Anführungszeichen Wissenschaftler, nur mit der Theorie beschäftigt und dann kommt man halt in den Alltag rein und mit den Menschen zusammen. Ich würde sagen, das ist für viele Pharmazeutinnen und Pharmazeuten dann eine große Hürde, sich da mal umzustellen. Aber das hat dann auch gut funktioniert, auch die sozialen Kompetenzen zu erwerben. Und ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, wo man auch jeden Tag direkt was für andere Menschen bewirken kann. Also bis jetzt kann ich nichts Negatives sagen, eigentlich nur Positives und bin sehr zufrieden und kann es jedem weiterempfehlen.
Jetzt habe ich eh schon rausgehört, so ein bisschen Studium sehr theoretisch. Das heißt, aber macht man da auch dann so Laborarbeiten oder wie muss ich mir so ein Studium vorstellen? So, was lernt man denn da alles?
Der Hauptteil ist sicher Theorie, sehr viel theoretisches Wissen. Gibt eben verschiedene Studienzweige, die man alle absolvieren muss. Am Anfang ist einmal das erste Jahr ist praktisch ein Basisteil, wo halt alle Studierenden auf einen gleichen Stand gebracht werden, kriegen sie halt Grundlagen beigebracht aus Chemie, aus Biologie, aus Medizin, pharmazeutische Technologie, also halt die Herstellung von Arzneimitteln wird da ganz grundlegend behandelt, weil man muss sich ja vorstellen, manche kommen aus dem Gymnasium, manche kommen von einer Handelsakademie, manche kommen vielleicht von einer Chemie-HTL. Also es gibt da ganz verschiedene Voraussetzungen und das muss dann einmal angeglichen werden. Inzwischen ist es ja so, dass es so eine Studieneingangsphase gibt, wo man bestimmte Vorlesungen dann bewältigen muss, bevor man dann eben in den zweiten Abschnitt wechseln kann. Und da gibt es halt dann die großen Zweige, eben pharmazeutische Technologie, beschäftigt sich mit der Herstellung von Arzneimitteln, also ein bisschen technischer Aspekt, auch ein bisschen ein handwerklicher Aspekt, gibt auch dann Praktika, wo man im Labor steht und eben Kapseln zubereitet, Cremen rührt, Zäpfchen herstellt, also alles, was man da im Apothekenlabor auch verwenden kann. Dann gibt es sozusagen den pharmakologischen, den eher medizinischen Zweig, wo man alles über die Wirkungsweise von Arzneimitteln, von Arzneistoffen lernt. Dann natürlich großer Teil Pflanzen und Phytotherapie. Da lernt man alles über Arzneipflanzen. Sehr theoretisch. Also die Pflanzen werden da in jeden Inhaltsstoff praktisch zerlegt. Den muss man dann wissen, wofür der gut ist, in welchem Ausmaß der vorhanden ist, in welchen Pflanzen der vorhanden ist. Und natürlich, das ist der größte Teil, pharmazeutische Chemie, alle chemischen Grundlagen. Wie gesagt, sehr theorielastig. Man würde sich fast ein bisschen mehr wünschen, dass auch da doch fast, würde ich sagen, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, ich würde sagen, so 80% sicher in die öffentliche Apotheke dann wechseln. Wäre es vielleicht gut, ich weiß jetzt nicht, wie das im aktuellen Studienplan ist, wird es vielleicht ein bisschen einfließen, aber bei uns war es noch so, dass es sehr, sehr wenig war. Also im Pharmaziestudium hat man eigentlich mit der Arbeit in der öffentlichen Apotheke nichts zu tun gehabt, keine Vorstellung gehabt. Deswegen war für viele dann der Sprung auch so groß vom Studium raus in die private Wirtschaft und für die Menschen sozusagen.
Ja, es klingt tatsächlich aber trotzdem viel spannend und vor allem, was man jetzt so rausgehört hat, was ich ziemlich cool finde, ist es wirklich klar, dieser ganze chemische Bereich, gell, wie werden Arzneien so hergestellt, aber auch so dieser ganze Heilpflanzenbereich war ja, das habe ich mal gehört und da korrigiere mich bitte, dass ja viele synthetisch hergestellte Medikamente darauf basieren, wie Pflanzenwirkstoffe, glaube ich, sind, also oder künstlich nachgebildet werden oder irgendwie so.
Na, das ist vollkommen richtig. Also viele synthetische Wirkstoffe haben ursprünglich Stoffe aus der Natur, insbesondere aus Pflanzen als Vorbild. Man kennt ja viele Stoffe einfach aus der Erfolgsheilkunde, aus der Erfahrungsheilkunde, weiß, wofür die angewendet werden. Dann hat man oftmals sich so im, würde ich sagen, im 19. Jahrhundert war da die große Zeit, hat man angefangen, diese Stoffe herauszuextrahieren und dann auch zu verbessern auf chemische Art und Weise. Da gibt es ganz viele Beispiele, zum Beispiel das Aspirin ist auch ursprünglich pflanzlichen Ursprungs, ist viel in der Weinrinde, zum Beispiel die Salicylsäure vorhanden. Man hat das dann durch einen chemischen Prozess, das nennt sich acetyliert, also man hat eine chemische Verbindung noch dran gehängt und hat so dann die Wirksamkeit und aber auch die Verträglichkeit etwas verbessert. Und das ist bis heute zum Beispiel im Aspirin enthalten. Aber Ursprung aus einer Pflanze praktisch heraus.
Das heißt, wir können so ein bisschen ein kleines Fazit machen. Die Natur kann uns schon recht viel geben, um uns gesund zu halten.
Ja, wenn man die Natur aufmerksam beobachtet und die richtigen Schlüsse zieht, ist da ein enormes Potenzial vorhanden, auch für moderne Wirkstoffe, zum Beispiel Immunsuppressiva, die man zum Beispiel bei Organtransplantationen braucht, haben auch ihren Ursprung in natürlichen Stoffen. Also es wird auch heute auch noch geschaut und geforscht. Werden neue Pflanzen, Tierarten entdeckt und man schaut, wie man die pharmazeutisch verwerten kann.
Okay, das heißt, also Studium, gell, Regelstudiumzeit ist wie viel?
5 Jahre, also 10 Semester ist es jetzt.
Jetzt arbeitet die Daniela ja bei dir mit in der Apotheke und da haben wir jetzt gerade schon gehört, du hast 92 deinen Abschluss gemacht, beziehungsweise dann 94 Zusatzprüfung, weil seit 1994 gibt es den Lehrberuf pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Das heißt aber, eine pharmazeutische kaufmännische Assistentin oder auch Assistent hat natürlich andere Aufgabengebiete als ein Apotheker, als eine Apothekerin. Das kann man, glaube ich, jetzt rein vom Namen und von der Ausbildung ableiten. Was sind denn so deine Hauptaufgaben oder was hast du alles gelernt, um in der Apotheke arbeiten zu können?
Also bei uns ist folgt der ganze Bestand natürlich da Lagerhaltung, Warenbestellung, Warenübernahme, das Verräumen. Das sind so die Sachen, die die BKAs in erster Linie machen. Also die Bestellung macht dann auch Großbestellungen, oft auch der Chef. Aber so diese täglichen Bestellungen, wir haben ja Großhändler zwei, die uns viermal täglich beliefern. Und das ist also das Laufen, das Sache, das macht die BKA. Und dann kommt die Ware, dann wird das übernommen, dann wird das verräumt. Das Gleiche ist, wir haben Ärzte, die magistrale Verschreibungen machen, das heißt Hautärzte, die Salben machen oder auch Tinkturen verschreiben, die also nicht fertig aus dem Regal heraus sein, beziehungsweise die, wo wir wissen, wenn viel gebraucht wird, dann wird das auch im Vorrat gemacht. Das sind dann die Sachen, die im Labor hinten anfallen. Da werden auch Kapseln gemacht, Zäpfchen gemacht, eben Salben, Tinkturen, das wird dann alles selber hergestellt.
Und das ist auch etwas, was du dann machen kannst, also wirklich so Salben und Tinkturen herstellen.
Genau. Das lernen wir auch. Das heißt, es gibt dann Sachen, die ganz stark wirksame mit, also Substanzen drinnen haben. Das macht dann der Pharmazeut meistens oder Augentropfen oder solche Sachen machen die Pharmazeuten bei uns. Aber gerade diese ganzen Pflegeprodukte, Heilsalben und so weiter, Tinkturen wie jetzt eine Baldrian-Tinktur oder im Winter eben spezielle Hustensäfte, das sind so Sachen, die wir auch selber herstellen im Labor, ja. Das wird eben dann gemacht. Was wir dann nachher auch noch haben, ist ein Teelager. Wir haben relativ viele Tees, die wir dann entweder Einzeltees abfüllen oder Mischungen draus machen. Gerade in meinem Winter jetzt wieder gibt es so spezielle Brust- und Hustentees. Und das ist halt auch was dann hinten im Teelager gemacht wird, dann verpackt wird und eben fürs Geschäft vorbereitet wird. Die Sachen, die man häufiger braucht oder mehr braucht, gibt es dann Vorräte, die dann auch hergestellt werden. Und was ich noch speziell mache, ist die Rezeptverrechnung. Das heißt also, die Rezepte, die an der Tara vorne außen abgeben werden, die werden ja dann kontrolliert und Richtung Monatsende muss man das ja dann alles abrechnen mit der pharmazeutischen Gehaltskasse. Und das ist das, was ich so mache. Und auch andere Kollegin wiederum macht dann so quasi in der Buchhaltung Vorarbeiten. Das sind auch so die ganz normalen Rechnungen kontrollieren, Lieferscheine kontrollieren, eben das nachher auf datumsgemäß eingeben und so weiter. Also das sind auch so Sachen, also eben vielfältig.
Ja, ich merke schon, total abwechslungsreich. Aber muss ich allerdings fragen, Chemie ist trotzdem etwas, wo man vielleicht drin gut sein sollte, wenn man PKA werden möchte, oder?
Ja, Chemie haben wir jetzt mehr nicht so. Also das ist jetzt sowas, wenn es eben dann an irgendwelche Reaktionen oder sowas geht, da haben wir dann die Pharmazeuten. Bei uns ist es wirklich so, dass die Substanzen vom Arzt oder es gibt ja so Rezepturprotokolle, Programme, wo das eben drinnen steht, eben was ein Reinigungsmilch ist laut österreichischem Arzneibuch und so weiter. Und da stehen die Sachen drin und da haben wir halt die Einzelsubstanzen, wissen genau, welche Menge man macht und wie man es macht. Also das hat jetzt chemischen Sachen weniger, das sind dann wirklich die Pharmazeuten, die dann die Wirkungen und so weiter dann lernen.
Das hätte ich früher wissen sollen, das hätte ich dann auch noch spaßig gefunden. Weil wie gesagt, Chemie und so, da bin ich echt raus, gell? Aber das ist, man hat so echt so ein bisschen andere Vorstellungen, ja.
Genau, und das war eben das, warum ich habe in mehreren Berufen geschnuppert und das war dann so vielfältig in der Apotheke und so viele Bereiche, das sieht man auch vorne geht. Die Menschen meinen oder die Kunden meinen immer, die Apotheke hört so quasi im Verkaufsraum auf und sind dann ganz verdutzt, wenn man dann redet mit ihnen, wenn sie dann hören, wie groß so eine Apotheke ist, was da ist an Räumlichkeiten und verschiedenen Sachen sind, die sich da im Hintergrund dann alle befinden, wo ja keiner verständlicherweise was sieht und einen Zugriff hat, nicht?
Absolut. Das heißt aber, ihr habt bei euch in der Apotheke auch ein kleines Labor. Das habe ich dann jetzt schon, sehe ich dann richtig, oder?
Mhm, genau. Das ist da, wo die Salben und die Augentropfen, die Zäpfchen und das produziert werden. Das ist ein Labor. Und da sind die ganzen, da sind die Substanzen eben und die ganzen Grundlagen, die man so braucht. Und da wird das gemacht. Da gibt es ja einiges an Geräte, was man braucht, weil wir haben ja Schmelzbäder, Schmelzlampen, da haben wir heuer oder seit der Clemens-Prinz ist eine Salbenmischmaschine gekriegt, das ist auch ganz neu, das sind für Apparaturen, die man halt braucht und das ist eigentlich viel Zeug und das ist nachdem hinten alles im Labor alles zur Hand, wenn man es braucht, dass es dann auch da ist.
Na, das klingt tatsächlich echt sehr, sehr spannend und sehr interessant. Das heißt aber, bei als PKA, weil du jetzt gesagt hast, auch im Verkauf draußen, das heißt, unterstützen können, wenn jetzt viel Betrieb ist. Ich selbst gehe auch hin und wieder in die Apotheke, weil ich was brauche. Und hin und wieder braucht man ja auch Beratung, gerade jetzt, wenn es jetzt so um Kosmetikprodukte gibt, die man in der Apotheke kaufen kann oder auch Tees. Das heißt aber, das lernt man als PKA schon auch, dass man das quasi beraten kann, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie leichte Rosazea oder sowas auf der Haut und so. Das heißt, da könntest du mich dann genauso gut wie ein Apotheker beraten, was für eine Hautcreme für mich gut sein könnte. Oder kennst du dich dann auch mit diesen Produkten aus, die bei euch sind?
Ja, genau. Das ist etwas, was ein PKA sehr gut machen kann. Und das wird auch in der Schule so unterrichtet und gelernt. Und auch die Teesachen und so etwas, was ist für was die Tinkturen, eben die Pharmazeuten sind dann halt bei den Medikamente, die wo sich einfach besser auskennen. Wenn es dann um Wechselwirkungen geht, um so Sachen, da ist es dann wirklich, die haben da einfach mehr Einblick. Und bei uns ist aber so das ganze OTC, das Randsortiment, also diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und eben diese Tees, Kosmetik, was wir so haben.
Wenn wir jetzt so gerade so in diesem Medikamentenbereich sind, Clemens, also bei verschreibungspflichtigen Medikamenten braucht es also quasi dann immer einen Pharmazeut oder eine Pharmazeutin, die mir das verkaufen darf. Das kann ich jetzt so nicht einfach kaufen, oder?
Genau, so ist es. Also man muss dazu sagen, der Apothekenbereich ist ein sehr regulierter Bereich, wo all das genau definiert ist, wer was machen darf, beispielsweise. Was auch notwendig ist, um einfach die Qualität zu gewährleisten. Und dazu gehört, also die Domäne des Apothekers sind sicher die Arzneimittel, rezeptpflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Das darf auch nur der Apotheker beraten oder natürlich die Apothekerin. Man muss ja sagen, der Apotheker ist eigentlich falsch. Es sind 85% Frauenberuf, zum Beispiel bei mir im Betrieb. Wir haben 16 Mitarbeiterinnen, 17 mit mir, also ich bin der einzige Mann. Im Betrieb, ist in vielen Apotheken so, gibt auch inzwischen, würde ich sagen, die überwiegende Anzahl der Apothekenleiterinnen ist weiblich, also inzwischen ein kompletter Frauenberuf, hat sich immer mehr in die Richtung entwickelt. Jedenfalls, wir sind zuständig hauptsächlich für die Arzneimittel, rezeptpflichtig oder rezeptfrei. Man muss sich vorstellen, es gibt ja ca. 13.000 zugelassene Arzneispezialitäten, davon ca. 40%, wenn ich es richtig im Kopf habe, rezeptfrei, der Rest 60% rezeptpflichtig. Das ist schon mal eine große Anzahl und da sind wir eben dazu da, erstens in der öffentlichen Apotheke die Patienten, die Patientinnen entsprechend zu beraten, weiterzuhelfen, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, wenn Wechselwirkungen auftreten, wenn es Fragen zum Beispiel zur Einnahme, zur Anwendung eines Arzneimittels gibt. Zweiter großer Bereich, würde ich sagen, ist Labor, wie die Daniela schon angesprochen hat. Je nach Apotheke, davon abhängig, ob vielleicht auch ein Hautfacharzt oder andere Fachärzte darum angesiedelt sind, die oft individuelle Rezepturen verschreiben, also Rezepturen, die speziell auf den Patienten abgestimmt sind, den man nicht so kaufen kann, die stellen wir dann im Labor her.
Kommt das noch sehr häufig vor? Also, dass wirklich so individuelle Medikamente beauftragt werden?
Abhängig vom Arzt, ja. Gerade Fachärzte schreiben das gerne auf. Kinderfachärzte im pädiatrischen, also im Kleinkinder-, im Babybereich, gibt es sehr viele Arzneimittel nicht in den entsprechenden Dosierungen. Also die sind für Erwachsene ausgelegt oder für größere Kinder. Und da muss die Apothekerin, der Apotheker dann zum Beispiel der Klassiker Fieberzäpfchen, Hustenzäpfchen in der entsprechenden Dosierung individuell herstellen. Hautfachärzte ist auch so ein Thema. Die haben eine riesige Range an verschiedenen Mischungen von Salben, von Cremen für die verschiedensten Hauterkrankungen, die wir dann in der Apotheke individuell herstellen. Es wird alles genau protokolliert bei uns. Wenn einmal irgendein Fehler oder auch ein vermuteter Fehler auftritt, kann man bei uns alles bis ins Detail nachvollziehen. Wer hat was wann mit welchen Substanzen gemacht? Jede Substanz wird bei uns auch kontrolliert, wenn sie bei uns hineinkommt. Jedes Pulver, jede Creme wird angeschaut, ob das dem entspricht, was auf der Packung oben ist, eben um höchste Sicherheit und Qualität gewährleisten zu können.
Wie kann ich da eine Qualitätskontrolle von so verschiedenen Pulvern oder Tinkturen machen?
Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Es ist, wie gesagt, alles genau geregelt definiert. Also diese Qualitätskontrollen sind im europäischen Arzneibuch oder im österreichischen Arzneibuch vermerkt. Zu jeder Substanz, die verwendet werden darf als Arzneimittel, gibt es einen Prüfungsvorschritt. Das kann man nasschemisch machen mit verschiedenen Reagenzien. So wie man sich das vielleicht im Labor vorstellt, da schüttet man zwei, drei Substanzen zusammen. Das kriegt dann eine andere Farbe und dann weiß man, dass es passt. Ganz vereinfacht gesagt. Dann gibt es die Möglichkeit, das zum Beispiel, früher hat man es gemacht über eine Heizbank. Jede Substanz hat einen eigenen Schmelzpunkt. Hat man das so kontrolliert. Oder wir haben inzwischen ein Infrarotspektrometer. Das heißt, das ist ein Gerät, da stellen wir einfach zum Beispiel das Pulver da drauf. Wenn das mit Infrarotwellen bestrahlt wird, hat das ein bestimmtes Spektrum, ein bestimmtes Bild der Wellen, das da ermittelt wird. Und mit dem kann dann genau abgeglichen werden, ob die Substanz ident ist oder nicht. Also man sieht schon, es gibt, die Apotheken gehen auch mit der Zeit, es gibt immer modernere Geräte. Das ist eine große Erleichterung, dass man nicht mehr jeden Handgriff händisch machen muss. Das hat auch den Vorteil, dass es hygienischer ist, dass es schneller ist.
Ja, spannend. Okay, aber jetzt habe ich dich einmal unterbrochen. Du wolltest noch was anderes sagen. Bitte, jetzt wollte ich deinen Redefluss nicht unbedingt unterbrechen.
Ja, das Spannende ist, denke ich, in der Apotheke, dass es halt so unglaublich vielfältig ist. Man hat die Möglichkeit, dass man sich auf einen Bereich spezialisiert. Ich bin jetzt zu 90% nur an der Tara und kümmere mich um die Menschen, auch um das Soziale. Das ist einfach meine Stärke, dass ich gut und einfach Gesundheitswissen vermitteln kann, einfach den Leuten was Gutes weitervermitteln. Dann, wie gesagt, das Labor ist ein großes Thema. Gerade eher jüngere Pharmazeuten vom Studium sind viel im Labor. Einerseits, weil sie natürlich auch aus dem Praktika im Studium die Praxis mitbringen. Die wissen einfach, wie man State of the Art, wie man nach den modernen Regeln Kapseln anfertigt, verschiedene magistrale Zubereitungen anfertigt. Und manchmal braucht man ein bisschen eine Pause, da ist das Labor auch immer ein künstlicher Weg, einmal ein bisschen auch durchzuatmen und den Kopf frei zu bekommen. Aber dann gibt es noch ein wichtiger Zweig ist in der Apotheke Suchtgift. Das erfordert einerseits eine besondere Dokumentation, besondere Vorbereitung. Wir betreuen ja auch Suchtkranke Menschen im Substitutionsprogramm. Das bedarf dann spezieller Vorbereitung, auch wieder händisch hergestellt oft. Viele kennen vielleicht diese Methadon-Lösungen. Aber es ist so vielfältig, man kann sich so viele Bereiche rausglauben. Das ist, finde ich, das eigentlich Spannende, sowohl für den Apotheker, Apothekerin, als auch für die BKA, beziehungsweise den BKA.
Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt diese verschiedenen Bereiche. Grundsätzlich jetzt, wenn ich jetzt bei dir arbeite und sage, du Clemens, heute ist echt nicht so mein Tag. Ich glaube, heute ist ganz, ganz schwierig mit Menschen. Ist das okay für dich, wenn ich heute den ganzen Tag im Labor stehe? Dann sagst du, ja, wäre jetzt kein Problem. Außer natürlich ist es Not an Mann oder Frau.
Genau, wenn es, wie du gesagt hast, unter der Voraussetzung, dass es möglich ist, von den personellen Ressourcen, ist es ja sogar sinnvoll. Man merkt, wie du gesagt hast, man merkt ja selber, man ist nicht jeden Tag einfach in guter Laune und dazu da, dass man vielleicht mit Menschen den ganzen Tag, es ist ja doch der Anspruch, zu jedem höflich zu sein, jedem einen Top-Service zu bieten, nicht nur in fachlicher Natur, sondern auch in zwischenmenschlicher Natur. Und von dem her ist es absolut sinnvoll, wenn man mal sagt, jetzt heute ist nicht so mein Tag oder ich bin krank oder ich habe schlecht geschlafen, weil meine kleine Tochter die ganze Nacht munter war, dann kann man durchaus auch andere Bereiche in der Apotheke aufsuchen. Also es ist auch sehr wertvoll, denke ich, dass man auf solche Dinge Rücksicht nehmen kann.
Na, das finde ich schön, weil oft hört man ja immer so ein bisschen, gerade Menschen, die für andere Menschen da sind, haben manchmal eher so, dass ihre Vorgesetzten oft vergessen, auch auf ihre menschlichen Bedürfnisse einzugehen. Und ich wollte gerne noch mit diesem Vorurteil jetzt mal so ein bisschen aufräumen, dass dem auch nicht unbedingt so ist, gell? Und dass einfach ein gutes Miteinander und auch gut für andere Personen da sein zu können, bedeutet auch eine gewisse Ausgeglichenheit. Jetzt wollte ich noch mal ganz, ganz kurz darauf eingehen, weil du sagtest, es gibt verschiedene Bereiche. Jetzt seid ihr auch in der Substitutionsprogramm. Vielleicht kannst du das noch mal ganz genau ein bisschen erklären, weil ich glaube, da kann sich nicht jeder unbedingt so ein bisschen was darunter vorstellen. Und ist das etwas, was jeder Apotheker macht oder muss man sich speziell bewerben als Apotheker?
Also Substitutionsprogramm, Substitution ist der medizinische Begriff für Ersatz, also Drogenersatzprogramm. Suchtkranke Menschen welcher Sucht auch immer, werden üblicherweise einmal von einem spezialisierten Arzt oder von einer speziellen Stelle im Landeskrankenhaus Innsbruck zum Beispiel betreut. Da gibt es eine eigene Station, wo solche Menschen hinkommen können. Es ist eine Anlaufstelle, wo sie betreut werden. Und wenn der entsprechende Arzt oder Ärztin dort, beziehungsweise es gibt auch niedergelassene Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben, der Meinung ist, dass diese Person für ein Substitutionsprogramm geeignet ist. Jedenfalls stellt ihr ein Rezept aus und üblicherweise wird im Vorfeld abgeklärt, ob die Apotheke den Patienten betreuen will, betreuen kann. Es wird abgeklärt, der Arzt ruft an, fragt, geht es in Ordnung? Die Apotheke sagt im Regelfall ja, weil es ja ihre Kernaufgabe ist. Aber im Regelfall, wir sagen immer zu, weil wir das als unsere Pflicht und Kernaufgabe sehen, mit unserem Wissen und auch mit unserem sozialen Verständnis dort zur Verfügung zu stehen. Dann kommt dieser Patient in die Apotheke, legt das Rezept vor, dann wird ihm entweder dieses Medikament bestellt, also Fertigarzneimittel, die bestellt werden, oder es wird ihm individuell zubereitet, ist auch wieder eine Frage der Dosierung. Kommt darauf an, jetzt vereinfacht gesagt, wie stark, wie viele Substanzen der vorher eingenommen hat, desto stärker muss dann natürlich auch dieses Ersatzmedikament sein. Primär geht es darum, dass diese Personen einfach eine gewisse Regelmäßigkeit in ihr Leben bekommen. Es gibt viele Personen, die jeden Tag kommen, das jeden Tag einnehmen, einfach um sicherzustellen, dass sie das auch einnehmen. Es gibt aber auch sehr viele Personen, die eine normale Familie haben, die einen normalen Beruf nachgehen. Die holen sie das dann einmal in der Woche.
Okay, und das erklärt sich natürlich dann auch daraus, dass man da diese Dokumentationspflicht hat und wie wichtig das auch ist, dass das dann passt, weil da geht es wirklich dann um Menschenleben.
Genau, und diese Substanzen, die wir ausgeben, haben natürlich selber ein hohes Potenzial. Erstens, dass sie gefährlich werden können, wenn es eine gesunde Person nimmt. Eine Dosierung, was ein Patient nimmt, kann sofort tödlich sein, weil der normale Stoffwechsel einfach nicht gewöhnt ist eines nicht betroffenen Menschen. Und natürlich ist auch ein Abhängigkeitspotenzial da. Es muss da wirklich jedes Milligramm, jede Tablette genau schriftlich dokumentiert werden. Es wird auch regelmäßig kontrolliert, ob die Bestände stimmen, weil natürlich auch immer ein gewisses Restrisiko besteht, dass jemand aus dem pharmazeutischen Personal oder auch ärztlichen Personal oder wie auch immer da was entwenden würde. Also es wird da von extern, also nicht nur intern in der Apotheke, sondern extern alles exakt dokumentiert.
Was diese ganzen Dokumentationspflichten angeht, Daniela, da wirst du ja dann auch viel mit zu tun haben, weil du ja auch Herrin quasi über das Lager bist, gell? Und über alle Bestellungen. Das heißt, du schaust natürlich dann auch drauf, dass dann das quasi alles passt, gell? Die ganzen Bestände.
Ja, genau. Das mache ich jetzt nicht speziell nie, sondern auch eine von meinen Kolleginnen, die da wirklich viel involviert ist. Und da ist schon so, früher war das ja wirklich so, dass man alles nur händisch, da sind Lieferscheine kommen, da hat man das müssen abkreuzeln. Das ist heute alles nicht mehr so. Heute ist es ja so, dass es alles über diese sogenannten QR-Codes im Computer, also wir schicken die Bestellung online und wenn sie dann kommt, dann wird das insofern abgeglichen, dass man das im Computer einscannt. Dann werden gleich die ganzen Daten übernommen. Es wird kontrolliert, ob der Bestand, der bestellt worden ist, mit dem Bestand, der gekommen ist, übereinstimmt. Und zeitgleich sieht man dann auch die Lagerstände. Und was da auch ganz praktisch ist, dass wenn man diese QR-Codes einscannt, auch zeitgleich die Ablaufdaten von den Medikamenten erfasst wird. Das heißt also, alles, was ein QR-Code hat, alle rezeptpflichtigen Sachen oder alle Medikamente haben das dann und dann ist das auch im Computer gelistet und dann ist auch das sofort natürlich ersichtlich, wenn da gibt es einen Ablauflisten, den man dann auch wieder ausdrucken kann und dann sieht man dann sofort, Achtung, da ist jetzt etwas, das läuft nicht mehr ein halbes Jahr oder so etwas, dann wird geschaut, wie oft geht's. Kannst du Patienten in der Zeit überhaupt fertig nehmen? Kannst nicht, dass man es eben frühzeitig schon aus dem Lagerbereich nehmen muss, weil man sagt, okay, das ist ja 3-Monats-Packung, das Medikament läuft aber, keine Ahnung, läuft nur genau 3 Monate. Das heißt, der Patient kann das, wenn er es auch jetzt holt, gar nicht mehr rechtzeitig fertig machen und so. Und das ist ganz praktisch. Das war im Frühjahr alles natürlich viel komplizierter auf gut, also weil da hat man das wirklich alles händisch gemacht und das ist halt mit den Computern natürlich schon super. Ist dann halt mehr Listen abarbeiten teilweise, aber auch das ist schon unkompliziert, das ist ein Druck und dann kommt das raus und das ist sehr praktisch von den Herren.
Ja, ich überlege mir das jetzt gerade so ohne Computer, gell? Ihr müsst ja bücherweise Listen gehabt haben. Ihr brauchtet ja fast ein eigenes Lager quasi für alle Listen, damit ihr wisst, was ihr an Lagerbeständen oder an Ablaufmedikamenten habt. Also ich stelle mir das gerade irrsinnig viel vor, ja.
Früher ist man, das war dann ein sogenanntes Reitersystem, das heißt, alles, was vorne in den Schubladen war, also bevor man das über den Computer gehabt hat, die Lagerstände, hat man dann mit einem roten Reiter, das heißt so wie Büroklammern, die hat man aufgesteckt und wenn da war nicht drauf war, dann hat man genau gewusst, hinten im Lager muss was sein. Da war ganz wichtig, dass die Leute beim Nachräumen, weil das ist ja auch eine Aufgabe für den BKAs, so quasi den ganzen Tag die Sachen, was in den Schubladen leer wären, dann wieder nachzuräumen, dass die Schubladen wieder voll sind. Hat man gewusst, das hat man dann gezogen, das waren die Pharmazeuten bei der Abgabe, die sind dann die Kärtchen rausgenommen worden und dann hat man gewusst, wenn man zurückgeht, wenn man das letzte hat, tut man den roten Reiter und da hat man grüne Reiter gehabt für den Ablauf. Das ist natürlich heute alles wesentlich unkomplizierter, weil heute hat man das alles ja im Computer mitlaufen.
Interessant finde ich jetzt den Aspekt, dass du gesagt hast, dass man wirklich auch darauf achten muss, Medikamente haben ja alle ein Haltbarkeitsdatum. Und das heißt aber, das ist jetzt kein Mindesthaltbarkeitsdatum, so wie wir das bei Speisen und Getränken kennen, sondern das ist wirklich ein Ablaufdatum. Das heißt, danach darf man das Medikament nicht mehr einnehmen, sollte man es nicht mehr einnehmen oder hat es einfach keine Wirkung mehr? Was ist jetzt.
Nein, die Wirkung ist, ich meine, das könnte wahrscheinlich der Clemens genauer beantworten. Die Wirkung ist natürlich nicht, gell, also da war jetzt die Frage, die Wirkung ist natürlich mit diesem Tag, weil es gibt eben Sachen, die haben einfach ein Ablaufdatum und es gibt ja auch so die Salben zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Sachen, wo es dann einfach nach dem Öffnen 12 Monate oder nach dem Öffnen 3 Monate, da ist dann wirklich so, als ob das da verliert einfach die Wirksamkeit dann durch das, dass es dann mit Luft und Ding bei den Medikamenten ist anders. Ich meine, die werden jetzt nicht am Tag des Ablaufes die Wirksamkeit verlieren.
Nein, also man darf die Medikamente ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verwenden oder die Arzneimittel nicht mehr verwenden. Ganz einfach, weil man nicht weiß, was passiert. Es gibt halt gewisse Vorschriften. Man testet die Medikamente, man testet die Wirkstoffe. Und man weiß mit Sicherheit oder mit einem ausreichenden Sicherheitszeitraum auch eingerechnet, dass die Wirkung in einer gewissen sehr engen Range bis zu dem und dem Datum gewährleistet ist. Und danach kann es theoretisch sein, dass das natürlich noch 10 Jahre jetzt überspitzt gesagt die gleiche Wirkung hat, aber es ist halt nicht untersucht worden oder man weiß es nicht mit Sicherheit. Und aber der schlimmste Fall wäre, es könnte sein, dass sich aus einer Wirksubstanz, dass sich die umwandelt in eine andere Substanz, die nicht schwächer ist, sondern die sogar giftiger ist, die toxischer ist, wie wir das im medizinischen Jargon sagen. Und das wäre natürlich der schlimmstmögliche Fall, weil dann eben Schäden auftreten können, mit denen man nicht gerechnet hat. Also das Datum ist wirklich immer ein Ablaufdatum und kein Mindesthaltbarkeitsdatum.
Kurz nochmal ein Appell an alle, nämlich, dass man wirklich, wenn man Medikamente zu Hause hat, egal ob rezeptpflichtig oder frei verkäuflich, ist das Datum drüber, bitte entsorge sie fachgerecht und nehme sie nicht mehr.
Vielleicht noch eine spannende Anekdote zum Entsorgen von Arzneimitteln. Wenn ich das jetzt in den Hausmüll werfe oder sonst irgendwo entsorge, besteht immer das Risiko, dass die Wirkstoffe auch in die Umwelt gelangen, ins Grundwasser gelangen, in die Böden gelangen. Man kann sie dann vielleicht, werden sie manche denken, ah, das ist eh nicht so schlimm, die wenigen Milligramm, die da drinnen sind, zum Beispiel in Indien, und das ist jetzt die spannende Anekdote. Diclofenac ist eines der meist verwendeten Schmerzmittel. Eine wunderbar schmerzstillende, entzündungshemmende Wirkung. In Indien nimmt man es anscheinend mit der Entsorgung von diesem Diclofenac nicht so genau. Und das ist halt dort auch schon in nachweisbaren größeren Mengen im Wasser zum Beispiel vorhanden. Und da ist man draufgekommen. In Indien gibt es eine relativ große Geierpopulation und Geier können Diclofenac nicht verstoffwechseln. Das heißt, wenn die irgendwas fressen oder trinken, wo das drinnen ist, dann sterben sie, weil sie das nicht vertragen. Und jetzt sind eben in Indien schon die Geier oder die Geierpopulation ist drastisch zurückgegangen, eben wegen dieser menschengemachten, eigentlich unnötigen Verschmutzung durch Arzneimittelrückstände.
Genau, ganz wichtig. Und ich weiß mittlerweile aus eigener Erfahrung, man kann nicht mehr bei jeder Apotheke die Medikamente abgeben, aber es gibt überall in Innsbruck und auch in jedem Dörfchen oder alle 2, 3 Dörfer gibt es Recyclinghöfe, da kann man die nämlich auch abgeben. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist auch eine Frage an euch beide. Jetzt fangen wir kurz nochmal mit der Daniela an, weil du darfst ja auch so Tees und Salben machen und kennst dich ja mit allem aus, was frei verkäuflich in der Apotheke gibt. Und das ist viel, ja? Von verschiedenen Hautpflegeprodukten, verschiedenen Arzneitees und Vitaminen, Nahrungsergänzungsmittel und was es da alles so gibt. Wie merkst du dir bitte das alles, was für wen, was, wie gut ist?
Ja, das ist, also wir haben Eigenmarke, die Firma Steinmandel. Das ist eigentlich, da haben wir eine Kosmetikserie und auch eine Babypflegeserie. Das ist natürlich etwas, wenn es ist unser so quasi Baby, wenn also die Leute einfach kommen und was wollen, dann geht man natürlich in erster Linie mal dahin und fragt nach, was sie brauchen, für was sie es brauchen. Und dann gibt es noch diese Sachen, die mehr medizinische Pflege ist, also wirklich für die Leute nachher, dass sie nicht jetzt sagen, es muss jetzt irgendwie gut riechen oder ich möchte eben gerne da eine Reinigung schauen, sondern die einfach eher mit der Hautprobleme haben. Da gibt es dann, haben wir einfach auch die Serien, die wir da haben, die kennt man. Das kann man empfehlen. Das ist auch so etwas, dass bei uns die niedergelassene Hautärztin oder die Hautärztin, die da ist, die einfach gerne auch das dann dem Patienten empfiehlt und sagt, sie würde das nehmen. Das sind ja die Sachen, die wir dann da haben. Und meistens ist es eben so, dass wenn Leute kommen, dass sie es entweder schon gehabt haben oder schon gezielt drauf losgehen, also ich möchte gern von der und der Firma das und das Produkt. Wenn das jetzt was ist, der einfach kommt und sagt, ich brauche was Neues oder ich möchte gerne mal was anderes probieren, dann sagt man ihm halt das, was einem selber auch sehr sympathisch ist, was man eben selber verwenden würde. Nachdem man ihm gefragt hat, um was geht es prinzipiell, was ist es für ein Hauttyp, was ist das Anliegen, das derjenige hat, ist eine junge Haut, ist eine reifere Haut, das sind also so Sachen. Und dann entscheidet man so, eben mit den Sachen, die man im Haus hat, die man da hat. Weil alle Pflegeserien und alle Kosmetikserien, die es so auch in der Apotheke gibt, kann man sowieso nicht. Also es ist ja unendlich.
Das heißt aber, du kennst dich wirklich aus und du musst auch so ein bisschen lernen, okay, wie zum Beispiel jetzt bei einer Kosmetikerin, wenn ich zu einer Kosmetikerin gehe, die lernt ja, ne, was verschiedene Hauttypen sind, verschiedene Hautkrankheiten und so. Das heißt, das ist auch so etwas, was du auch so ein bisschen mitlernen musst oder beziehungsweise Teil deiner Ausbildung ist, damit du das auch überhaupt verkaufen kannst, ne? Weil sonst...
Das hat man auch in der Ausbildung selber. Und was die Kosmetikfirmen früher noch mehr, jetzt nicht mehr so viel, aber auch noch anbieten, sind sogenannte Schulungen. Wenn dann eine Serie neu rauskommt oder wenn ein neues Produkt kommt, nachher gibt es meistens irgendeine Fortbildung dazu. Oder zumindest, was sie dann auf alle Fälle bringen, sind die Unterlagen dazu. Das heißt, dass man eben das vorgestellt wird, das neue Produkt. Meistens kommt dann eben auch vielleicht einmal ein Vertreter und sagt was dazu und lässt Unterlagen da und dann kann man sich das durchschauen. Und nachher sieht man halt, was es da Neues gibt davon.
Clemens, bei dir ist ja noch ein bisschen mehr. Du musst dich ja mit sämtlichen Medikamenten noch auskennen, weil im Prinzip ist es ja so, dass du nicht nur bestimmte Medikamente in der Apotheke hast, also wenn wir jetzt bei den Rezeptpflichtigen sind, sondern theoretisch jedes Medikament, das man in Österreich rezeptpflichtig bekommen könnte, muss man ja bei dir in der Apotheke auch kriegen können, oder? Und damit musst du dich ja auskennen irgendwie.
Das ist sicher der Anspruch, den man an sich als Apotheker und als, an sich als Pharmazeuten haben sollte, dass man sich sehr umfassend auskennt. Man bekommt sicher schon ein großes Fundament aus dem Studium mit. Also die Arzneistoffe, die gängig sind oder auch die weniger gängig sind, man kennt sie, man hat gehört, man hat darüber gelernt. Also man kann auf ein großes Wissen zurückgreifen. Natürlich verändert sich die Welt auch immer. Es fallen jedes Jahr Arzneistoffe weg, es kommen neue dazu. Da liegt es natürlich an einem selber, dass man am Ball bleibt. Es gibt viele Fachzeitschriften, wo man das nachlesen kann. Es gibt viele Fortbildungen, die man besuchen kann. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man einmal die Apothekerprüfung gemacht hat, obliegt es großteils einem selber, in welche Richtung und wie man sich fortbildet. Es gibt zwar inzwischen neu eine Fortbildungsverpflichtung, also wir müssen uns von der Apothekerkammer aus fortbilden. Man kann da Fortbildungspunkte erwerben und muss innerhalb von gewissen Zeiten mal eine gewisse Anzahl erreicht haben. Also das wird jetzt auch zertifiziert und kontrolliert, dass sich jeder fortbildet. Ist erst seit letztem Jahr so. Aber trotzdem ist es auch für uns ein großes Anliegen, dass wir uns in allen Bereichen so gut wie möglich auskennen und uns ständig großteils, wie schon erwähnt, freiwillig weiterbilden und fortbilden, um einfach für unsere Patientinnen und Patienten da sein zu können.
Na, ich finde es immer faszinierend, gell, wenn man so eine Beratung kriegt, wo ich mal denke, wie kann man das alles wissen? Jetzt hast du gesagt, es gibt neue Arzneien, das verstehe ich, aber es gibt auch Arzneien, die wegfallen. Davon gibt es jedes Jahr immer welche. Was sind denn zum Beispiel so Arzneien, die es, weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren noch gegeben hat, die es jetzt heute nicht mehr gibt?
Es gibt zum Beispiel gegen Cholesterin die Gruppe der Statine. Ich denke, die Gruppe, die am meisten angewendet wird, die als Basismedikament angewendet wird, einfach um einen zu hohen Cholesterinspiegel zu senken. Man muss sich ja vorstellen, diese Statine, die gibt es seit den 50er, 60er Jahren, würde ich jetzt einmal salopp schätzen, und die haben sich ja ständig weiterentwickelt. Also es ist alle paar Jahre eine bessere Substanz herausgekommen. Das heißt, die Substanzen, die schon älteren Datums sind, waren einfach irgendwann obsolet, also sind nicht mehr angewendet worden, weil sie einfach oft eine schwächere Wirkung gehabt haben bei höheren Nebenwirkungen zum Beispiel. Also es gibt einfach bessere Substanzen am Markt und die älteren, schlechteren verschwinden einfach wegen der Wirksamkeit. Natürlich in weiterer Folge wegen der Wirtschaftlichkeit, weil sie keiner mehr verschreibt, weil sie einfach nicht mehr angewendet werden. Das sind, denke ich, die zwei Hauptgründe. Also einfach die Weiterentwicklung und andererseits auch wirtschaftliche Aspekte. Wenn ein Arzneimittel jetzt auf den Markt kommt, durchläuft es einen sehr langwierigen Prozess, 10, 15 Jahre, wo das immer wieder geprüft, weiterentwickelt, angeschaut wird. Man startet da ganz klassisch mit Versuchen im Labor. Dann ist inzwischen ein bisschen umstritten, aber man kommt oft nicht drum herum, die Tierversuche. Dann wird es an Menschen auch getestet, wenn die Tierversuche entsprechend ausgefallen sind. Also durchläuft einen langwierigen Prozess, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten. Aber es ist so, es kann ja sein, wenn es dann in einer ganz großen Anzahl angewendet wird oder in einer großen Anzahl über längere Zeit angewendet wird, dann kommen natürlich oft Nebenwirkungen hervor, die man einfach aufgrund der kleinen Gruppengröße, die man vorher gehabt hat, oder der beschränkten Population an Patienten, Patientinnen, die man vorher nicht gesehen hat. Deswegen, ein Arzneimittel wird auch weiter überwacht. Ständig, wir Apothekerinnen und Apotheker sind auch verpflichtet, wenn wir bemerken, da kommt jetzt jemand zu uns und sagt, ich habe die und die Nebenwirkung gehabt, sind wir verpflichtet, die zu melden. Weil wenn es niemand meldet, dann wird man auch nicht draufkommen, dass vielleicht dieses Arzneimittel diese versteckte Nebenwirkung gehabt hat. Und da kann es nicht oft, weil dieser Prozess ja eh schon sehr gut ist, aber es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, wo doch was auftritt. Und wenn man auf sowas draufkommt, dann kann es natürlich sein, dass Arzneimittel im Nachhinein vom Markt genommen werden. Das ist ein weiterer Grund, einfach aus Sicherheitsbedenken, dass Arzneimittel lieber zu früh als zu spät dann vom Markt genommen werden.
Na, ist absolut vernünftig, und es zeigt einfach auch, erstens einmal, wie wichtig eine Apotheke ist, wie wichtig Menschen sind, die sich genau damit auskennen und auch gerne bereit sind, um die Menschen zu kümmern, ihnen Hilfestellung zu geben, ihnen das genau zu erklären. Und das bringt mich jetzt so ein bisschen zu dieser Online-Apotheke, die es ja jetzt mittlerweile überall gibt. Ne? Löse dein Rezept online ein, halte irgendwo deine Karte ran oder löse es ein und du kriegst dein Medikament nach Hause. Was ist so das Für und Wider so von so reinen Online-Apotheken? Weil wenn ich jetzt nur allein an den Beratungsbereich denke, halte ich persönlich das für schwierig.
Online-Apotheken sind Betriebe, die rein auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet sind. Das kann man natürlich öffentlichen Apotheken auch unterstellen. Doch nehmen wir viele Aufgaben wahr, die einfach der Allgemeinheit dienen und die Kosten verursachen, die Online-Apotheken nicht haben. Zum Beispiel Nachtdienste ist so der Klassiker. Eine Online-Apotheke hat keine Nachtdienste. Ein Nachtdienst ist für eine öffentliche Apotheke immer defizitär. Da wird nie ein Gewinn überbleiben. Weil man muss sich vorstellen, ein Pharmazeut, ein Akademiker, muss die ganze Nacht anwesend sein. Gleich wie im Krankenhaus der Arzt. Das verursacht einfach enorme Kosten, die man nie durch die meistens geringe Frequenz, wie es am Land ist, in Stadtapotheken ist es anders, aber am Land der geringen Frequenz ist es unwirtschaftlich, muss man sagen. Es ist aber sehr wichtig, dass einfach die Bevölkerung zu jeder Zeit eine Ansprechperson hat, und das sind wir Apotheker, weil sonst gibt es nur die Möglichkeit, ins nächste Krankenhaus zu fahren, das oft sehr weit weg ist, aber man kann im Regelfall relativ geografisch nahe eine fachlich kompetente Person erreichen, die einem weiterhelfen kann. Wir haben ja auch für solche Zeiten oder für solche Fälle gibt es den sogenannten Notfallparagrafen. Das heißt, wir dürfen, wenn wir es für gerechtfertigt halten, auf unsere Verantwortung wohlgemerkt, also das muss jeder Pharmazeut selber für sich entscheiden, deswegen hat er ja auch die Studie, um das entscheiden zu können, auch rezeptpflichtige Arzneimittel in Notfällen aushändigen. Das kann zum Beispiel keine Online-Apotheke leisten. Dann haben wir vorher zum Beispiel gesprochen, Entsorgung von Arzneimitteln, von abgelaufenen Arzneimitteln. Könnte man theoretisch vielleicht auch an die Online-Apotheke schicken, ist aber mir nicht bekannt, dass sie diesen Service kostenlos anbieten. Ganz klassisch, was ich schon gesehen habe, was mich oft ärgert, Online-Apotheken fahren über die Preisschiene. Warum können sie das? Weil sie nur sehr wenige höchst profitable Arzneimittel auf Lager haben. Die haben ein viel kleineres Lager, ein viel kleineres Sortiment wie eine öffentliche Apotheke. Wir müssen praktisch ein großes Lager haben. Ich habe zum Beispiel 30.000 verschiedene Arzneimittelpackungen auf Lager. Aber nicht nur, wo ich den höchsten Profit herausschlage, weil ich die irgendwo billig einkaufe, sondern einfach die komplette Palette durch. Die Online-Apotheke fokussiert sich auf ein kleines Sortiment, das sie möglichst dadurch verkaufen kann. Dadurch sind sie auch in der Lage, so hohe Rabatte zu gewähren. Nebenbei haben die irgendwo ein Lager, wo sie nicht diesen teuren Personalstand haben müssen. Der nächste Faktor, warum das anbieten können. Wir sichern ja zum Beispiel auch Arbeitsplätze in unserer unmittelbaren Umgebung. Frauenarbeitsplätze, Arbeitsplätze, die mit Familie gut vereinbar sind. Wir bilden Lehrlinge aus, wir bilden Aspiranten aus. Das sind ja alles Eigenschaften, die der Gesellschaft zugutekommen. Das Apotheken haben meistens, ich will jetzt nichts unterstellen, aber meines Wissens ist es so, das Lager irgendwo in Tschechien. Und wir Österreicher haben dann nichts oder sehr wenig davon. Der Versand ist das Nächste. Wer gewährleistet? Wir in der Apotheke legen höchsten Wert auf Qualität, was die Lagerung zum Beispiel betrifft. Bei uns kann man sicher sein, dass die Arzneimittel immer zu bestimmten Temperaturen und zu bestimmten Bedingungen gelagert werden. Kann die Versandapotheke sicher in ihrem Lager auch und die werden sicher auch überprüft, was das betrifft. Aber wenn die das verschicken, wenn das unterwegs ist, wer stellt da die Lagerungsbedingungen sicher? Kann nicht kontrolliert werden, das herumliegt, in welchen Lieferwagen, wie lang das unterwegs ist. Wir stellen Qualität sicher. Also das sind nur die wichtigsten Aspekte.
Wenn ich jetzt aber zum Beispiel schon älteres Semester bin, ne, bin jetzt schon ein bisschen schwerfällig im Gehen, gibt es ja schon die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ne, weil du kennst mich, du bist meine Hausapotheke, dass ich sage, du, wie sieht's aus? Kann mir das jemand nach Hause bringen oder würdet ihr auch nach Hause liefern, weil es vielleicht Menschen sind, die ihr Medikament brauchen, die einfach nicht so mobil sind? Gibt es diesen Service generell oder diese Möglichkeit?
Ja, die Möglichkeit gibt es. Also die Möglichkeit gibt es sehr einfach. Also jede Apotheke darf in Ausnahmefällen, also bei Erkrankungen etc., die Arzneimittel zustellen. Und es kann natürlich jede Apotheke auch unter Anführungszeichen eine Versandapotheke registrieren lassen. Das ist jetzt mit ein bisschen Aufwand und Kosten verbunden. Das läuft dann über die AGES, über die zuständige Aufsichtsstelle. Und dann kann natürlich auch jede öffentliche Apotheke das ganze Sortiment, wenn sie will, versenden. Natürlich für jede einzelne Apotheke nicht so interessant ist, weil sie mit dem Preiskampf der Großen einfach nicht aus den genannten mithalten kann. Aber eine Hauszustellung für spezielle Fälle ist für jede Apotheke möglich und wir machen das natürlich auch. Meine Apotheke bietet jetzt keinen generellen Versand an.
Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, weil es gibt auch Ärzte, die noch Hausbesuche machen, aus genau den genannten Gründen, weil man einfach manchmal nicht die Möglichkeit hat, außer man lässt sich irgendwo mit dem Krankenwagen oder wie auch immer abholen. Aber es gibt ja solche Situationen. Wünsche ich keinem, aber geben tut es dir ja nun leider auch. Daniela, wenn du jetzt so überlegst, so deinen Job, du machst den ja wirklich sehr gerne und schon sehr lang und das finde ich total großartig. Wenn jetzt jemand das lernen möchte, was du machst, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Fähigkeiten und Interessen, die diese Person mitbringen sollte?
Ja, mein genaues Arbeiten, das ist etwas sehr hygienisches Arbeiten, gerade die Sachen im Labor oder in die Dinge, wir haben mit Sachen zu tun, wo man wirklich eben genau arbeiten muss. Das heißt, das kann man da nicht nur Daumen mal blieb, sondern das ist wirklich was und auch. Also das ist jetzt das Labor und da ist sehr hygienisch, das ist überall anders da. Aber auch sonst, ob das jetzt eine Warenübernahme ist, auch da muss man genau sein. Weil das ist halt ganz entscheidend, dass der Prozess von Anfang an richtig funktioniert. Das heißt, wenn ich den Artikel 1 kenne, dann muss das übereinstimmen, weil sonst ist das zieht dann so eine lange Schlange hinter sich. Dann ist es so, dass nichts mehr nachbestellt wird, nachher kommen die Leute und müssen warten. Also das ist, glaube ich, sicher eins von den Sachen, teamfähig muss man sein. Das ist auch etwas, wir sind ein großes Team, es gibt da einiges an Teilzeitkräften bei uns. Das heißt, untereinander sollte die Kommunikation gut funktionieren, weil halt nicht jeder jeden Tag da ist. Das sind auch so Sachen. Und auch mit Kunden umgehen. Das höflichen Umgang mit den Leuten, freundlich sein, hilfsbereit sein. Eben kommunikativ sollte man ein bisschen sein. Das ist halt etwas, was man mitbringen sollte. Ein bisschen auch Rechenverständnis, weil das im Labor dann hinten, also das sind auch so Sachen. Aber einfach eben, wenn man gerne einen großen Aufgabenbereich, also das hat viele verschiedene Sachen lernt. Man hat ja 3 Jahre Zeit zum Lernen. Bis zum Schluss kann man wirklich in jeden Bereich reinschnuppern und arbeiten. Und also das ist sehr abwechslungsreich und Fahrt wird da auch nicht. Also das ist, wenn man das mag, das ist ein schöner Beruf.
Klingt voll spannend. Ich finde es ganz interessant. Und wenn man Apotheker werden möchte, was sollte man da so mitbringen an Interessen und Fähigkeiten? Was wäre da wichtig?
Das Studium ist sicher sehr herausfordernd, eine gewisse Begeisterung für Naturwissenschaften. Ich meine, was die Daniela gesagt hat, Umgang mit Menschen etc., ja, ist sehr wichtig. Aber ich kann nur jedem sagen, auch wenn er vielleicht selber so das Gefühl hat, so der tägliche Umgang mit Menschen, das ist jetzt nicht so meines oder das kann ich mir nicht so vorstellen. Ich kann sagen aus meiner eigenen Erfahrung, solange man gewisse Offenheit mitbringt, Bereitschaft, sich auch in der Hinsicht weiterzuentwickeln, wird man draufkommen, dass das nach ein paar Jahren, dem einen früher, dem anderen später, dass das ein wunderbarer Beruf ist und auch, dass man sich diese Kompetenzen aneignen kann. Es ist jetzt nicht Grundvoraussetzung, aber Grundvoraussetzung ist einfach die Bereitschaft, sich nicht nur mit Büchern, mit Theorie zu beschäftigen, sondern vielleicht auch irgendwann den Kontakt mit vielfältigen Mitmenschen zu suchen. Dann funktioniert das alles wunderbar. Man entwickelt sich stetig weiter, man sammelt Erfahrungen. Es macht einem Spaß, vielleicht, was man sich vorher nicht vorstellen hat können. Und man hat ja immer noch das ganze andere. Und der Umgang dann direkt mit den Menschen, man hat ja dann auch die Erfolgserlebnisse. Man hat direkt das Feedback, wenn man was gut gemacht hat. Die Leute bedanken sich oder sie bringen einmal Kuchen vorbei oder Blumen vorbei oder Dankbarkeit oder man hört einfach, der hat einen weiterempfohlen oder es kommen Leute wegen einem, weil andere so zufrieden waren. Also man profitiert auch irrsinnig davon und es rundet einfach das ganze andere theoretische, fachliche so schön ab. Wie gesagt, es ist sehr empfehlenswert, sich mit dem auseinanderzusetzen und den Weg in die Richtung zu wagen.
Ist es eigentlich so, wenn man jetzt grundsätzlich das Pharmaziestudium beendet hat, dass man sich dann immer auch schon gleich selbstständig machen dürfte? Bei Apotheken, ich weiß, das sind so Sprengelauflagen. Also ich kann jetzt nicht einfach überall mal eine Apotheke aufmachen. Gell? Da gibt es ja so einen Schlüssel, wie viele Apotheken sein dürfen oder müssen. Aber darf man grundsätzlich also mit einem abgeschlossenen Pharmaziestudium die Selbstständigkeit angehen oder muss man dazu noch was anderes machen?
Das ist eine spannende Frage, weil sehr vielfältige Faktoren einfließen. Also das Ganze ist geregelt im Apothekengesetz. Wie gesagt, Studienabschluss mit dem Titel sozusagen, vereinfacht gesagt, dann die Aspirantenprüfung und dann ist man einmal vertretungsberechtigter Apotheker. Das heißt, ich dürfte einen leitenden Apotheker vertreten, aber ich darf nicht selber die Leitung ausüben. Für die Leitung benötigt man das sogenannte Quinquennium. Quinquennium, lateinisch für praktisch eine 5-jährige Frist, die man abwarten muss. Also man braucht 5 Jahre Berufspraxis im Volldienst, also Vollzeitarbeit, 40 Stunden pro Woche. Wenn man diese Voraussetzung erfüllt, kann man grundsätzlich einmal eine Apotheke leiten bzw. für eine eigene Apotheke ansuchen. Dann wiederum ist es so geregelt, dass es sogenannte sachliche Voraussetzungen gibt, wie du angesprochen hast. Früher war es über die Bevölkerungsanzahl geregelt, inzwischen gibt es viele andere Kriterien, die man beachten muss, aber das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Vorlesung drüber 2 Stunden halten, worauf man da alles achten muss. Und dann kommen noch andere Sachen dazu, gesundheitlich muss man geeignet sein, muss man zum Ansatz gehen, das Bestätigung einholen, man darf natürlich strafrechtlich nicht irgendwie vorbelastet sein. Man muss über die normalen Deutschkenntnisse hinaus Deutschkenntnisse nachweisen. Also es reicht nicht irgendein Standarddeutsch. Man muss es wirklich gut sprechen können. Ist auch Voraussetzung, um mit Behörden, mit Patienten etc. kommunizieren zu können. Und es gibt noch einige andere Voraussetzungen, die man beachten muss. Aber das Wesentliche ist sicher diese 5-jährige Frist, bevor man überhaupt daran denken kann, sowas zu machen.
Okay, das ist sehr reglementiert, was natürlich aber auch für die Qualität spricht. Das muss man jetzt mal ganz, ganz genau sagen, weil aus meiner Perspektive jetzt als Apothekenkundin ist es ganz klar, wenn ich in eine Apotheke gehe, ich kriege eine anständige Beratung. Das sind Menschen, die wissen, was sie tun. Ich lasse zum Beispiel auch regelmäßig meinen Blutdruck in der Apotheke machen. Wenn ich was hole, dann sage ich, ah, habt ihr gerade Zeit, kann mir jemand Blutdruck messen? Da weiß ich auch, da holt sie dann auch mal jemanden, weil das kann auch nicht jeder. Und das muss ich sagen, man geht hier einfach mit einem sicheren und guten Gefühl in eine Apotheke, weil man weiß, man kriegt eine gute Beratung und wissentlich, weiß nicht, man fühlt sich einfach gut aufgehoben. Und das, glaube ich, spricht einfach für die Qualität, die wir hier haben an Ausbildung, egal ob es jetzt die PKA ist oder der Apotheker selber. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das ist nicht unbedingt, sollte nicht unbedingt immer so dieses Selbstverständnis sein. Und das, also ich persönlich finde es wichtiger. Und ich weiß auch, die sagen dir dann ganz genau, ja, so und so kann man machen. Aber wenn das und das noch auftritt, bitte geh zum Arzt oder fahr ins Krankenhaus. Man fühlt sich gut aufgehoben. Man weiß, ich kann einfach auch erstmal in der Apotheke nachfragen, weil die oft schon entscheiden kann, ob ich vielleicht noch weitergehen sollte oder ob ich eine Chance habe, es vielleicht selbst irgendwie zu richten.
Das ist der Sinn dieser ganzen Reglementierungen. Also es gibt, glaube ich, wenige Bereiche, die derart reglementiert sind. Der hauptsächliche Grund dafür ist eine Qualitätssicherung auf höchstem Niveau. Aber wir haben eben diese Verpflichtung vom Gesetz und von den Personen, die arbeiten, einfach für die Mitmenschen, für die Gesellschaft da zu sein. Und das eben auf höchstem Niveau, nicht nur durch wirtschaftliche Interessen getrieben, sondern eben diese Reglementierung, dass zum Beispiel nicht eine Apotheke an die nächste gereiht sein kann, hat das aber schon den großen Vorteil, dass wir eben einfach auch auf einer ganz rationalen Ebene arbeiten können und einfach abwägen können, ohne immer den wirtschaftlichen Aspekt im Hintergrund zu haben und einfach das Beste für den Patienten, für die Patientin tun zu können.
Daniela, was ist für dich ein erfolgreicher Arbeitstag? Was, wenn du nach Hause gehst, was sagst du mal heute? Das war heute ein guter und erfolgreicher Tag. Was war das dann für ein Tag für dich?
Ja, indem wir die Aufgaben, die wir für den Tag vorgenommen haben oder die im Raum standen, seien die zu erledigt worden, abgeschlossen haben, erfolgreich abgeschlossen haben. Das ist unterschiedlich. Das kann in der Abrechnung sein, wenn Monatsende ist, dass wir es rechtzeitig alles erledigt haben. Oder das kann sein, wenn wir irgendwas Neues haben, dass man das auch dann umsetzen kann, verstärkt. Dann haben wir Lehrlinge, die wir betreuen, wenn wir mit denen an dem Tag irgendwas Neues gemacht haben oder erarbeitet haben oder irgendwelche Aufgaben erledigt haben, die sie vielleicht auch für die Schule brauchen. Wo man dann sagt, okay, jetzt haben sie es verstanden, das hat funktioniert. Wenn man am Abend das Gefühl hat, das, was man zu tun gehabt hat, hat alles funktioniert und ist eigentlich alles gut gegangen und es ist nicht so, dass man sich denkt, um Gottes Willen, es fehlt so viel, dann ist das ein erfolgreicher Tag. Also wenn man rausgehen kann und zufrieden ist mit sich selber, dann passt das, ja.
Ist das bei dir auch so, Clemens, der erfolgreiche Tag oder sieht der bei dir anders aus?
Nein, ich würde sagen, das ist im Wesentlichen ganz ähnlich. Ich bin immer froh, wenn alle Aufgaben zufriedenstellend erledigt worden sind, wenn auch die Mitarbeiterinnen zufrieden sind, wenn vor allem die Patientinnen und Patienten zufrieden sind und dann kann ich auch mit einem guten Gefühl dann nach Hause fahren.
Schön war aber der Antwort, dass es nicht nur um deine Patientinnen geht, sondern auch um deine Mitarbeiterinnen. Das finde ich immer ganz, ganz schön. Das darf man nämlich immer nicht vergessen, genau. Den soll es auch gut gehen.
Ja, ohne die alleine könnte ich nichts ausrichten. Also ich sehe mich immer nur als Koordinator und Mediator. Aber ohne den fleißigen Beitrag, den jeder auf seine Art und Weise leistet, wäre es unmöglich, einen Betrieb zu führen oder zu betreiben.
Wir sind jetzt eh relativ am Ende und jetzt habe ich noch drei abschließende Fragen, auf die ich ganz gerne noch ein paar kurze Antworten von euch hätte. Daniela, wenn du eine Regel aufstellen könntest, an die sich alle Menschen halten müssten, welche wäre das?
Pünktlich sein.
Okay, Clemens, welche Regel gibt es von dir?
Respektvoll miteinander umgehen, mit ein bisschen Nachsicht. Dann kann man im Regelfall alles zum Guten wenden und lösen.
Daniela, welchen Rat gibst du Jugendlichen mit, die gerade vor ihrer ersten beruflichen Entscheidung stehen?
Ja, so viel wie möglich ausprobieren. Es gibt halt so tolle Schulen, wo man so einen Haufen Schnuppertage machen kann und sich so viele Sachen anschauen kann und eben auch von den verschiedenen Institutionen, wo sie wirklich so Kennenlerntage, also so viel wie möglich anschauen, weil es gibt so viele verschiedene Sachen. Und gerade wie es jetzt in der Apotheke war bei mir, das war jetzt nicht das Erste, wo ich mir gedacht habe, da möchte ich hingehen arbeiten, aber das war dann am Schluss das, wo ich ganz positiv überrascht war und mich ja wirklich jetzt total wohlfühle schon viele, viele Jahre, wo ich mir denke, ja, wäre ich vielleicht selber gar nicht auf die Idee kommen, wenn ich mir es nicht angeschaut habe. Und eben das ist, glaube ich, das Um und Auf. So viel wie möglich anschauen und dann so viel Erfahrung sammeln wie möglich.
Welchen Rat gibst du den Jugendlichen mit, Clemens?
Ja, ich kann mit dem anschließen. Also man soll sich ruhig die Zeit nehmen, möglichst viele Sachen sich anzuschauen, sich durch den Kopf gehen zu lassen. Aber wenn ich das noch ergänzen darf, wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, dann würde ich schon dazu raten, es wird in jeder Ausbildung, in jedem Studium, egal wo, wird es Tage geben, wo die Sonne scheint, wird es Tage oder Wochen geben, wo es regnet und alles finster ist. Entscheidend ist aber, denke ich, doch, dass wenn man mal einen Weg eingeschlagen hat, dass man den zu Ende geht. Einfach, um eine gewisse Sicherheit zu haben, um einen Abschluss zu haben. Meiner Erfahrung nach, in den meisten Fällen, wenn man ein Tal durchschritten hat, ist es umso schöner, dann wieder am Gipfel zu stehen. Also man darf sich nicht entmutigen lassen. Ich kann jetzt nur vom Pharmaziestudium sprechen. Wenn man da traurig ist, wenn man vielleicht einmal eine Prüfung nicht schafft oder ein zweites Mal nicht schafft, ist es vollkommen in Ordnung, aber man muss konsequent dabei bleiben, den Weg bis zum Ende gehen und man wird sehen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird sie das dann ausgezahlt haben fürs weitere Leben.
Und jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, ich stelle euch in Telfs oder auch gern mir in Innsbruck eine Plakatwand auf, eine riesengroße, und ihr dürft eine Botschaft uns allen mitgeben. Wie lautet deine Botschaft?
Ja, das ist mir jetzt spontan eingefallen. Ich würde einfach jetzt auch anschließend an die letzte Frage sagen, einfach glaub an dich selbst, das würde ich draufschreiben. Kurz und knackig.
Vielleicht mutig in die Zukunft.
Das finde ich auch schön. Oh, mutig in die Zukunft, das ist ein schöner Slogan. Vielen herzlichen Dank. Das war's doch schon. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für eure Zeit. Wir haben viel heute darüber gelernt und haben auch immer mal wieder gehört, so war das mal früher, jetzt haben wir schon neue Sachen. Also auch da hält Veränderung im Einzug und einfach wie wichtig eine Apotheke ist und ja, wie viel sie uns auch gibt im Zwischenmenschlichen und die Zeit, die man sich immer für uns als Patientin und als Kundinnen nimmt, wenn wir dorthin kommen. Und ja, hat mich sehr gefreut, dass ihr zwei heute bei mir gewesen seid. Vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht.
Ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen von unserem Dialog, ich freue mich, wenn ihr natürlich auch beim nächsten Dialog wieder mit dabei seid.